aus den Aktionen Mittel aufzubringen, weil wir sagten, die Finanzierung bedeutet auch, dass Menschen anfangen, uns zu unterstützen. Nicht, dass sie sich vertraut machen, damit sie sagen, es ist eine bewusste Entscheidung, ich gebe den 100 oder 1000 Mark oder wie viel, weil ich das für wichtig halte. Bedeutet dann auch wieder, danach hattet ihr gestern gefragt, für die Kommunikationsstruktur, du musstest eine Kommunikationsstruktur aufbauen, die nicht danach guckte, druckt irgendeine große Zeitung oder ein Medium, bringen die irgendwas von mir, sondern musstest eine Kommunikationsstruktur zu diesen Menschen, die potenzielle Unterstützer sind, aufbauen.
Unzumuten war auch gezwungen, dich zu erklären, das heißt...
Du musstest deine Politik erklären, klar, verständlich machen, dass die Leute dem folgten, bereit waren zu folgen. Das hat also eine große Rolle für uns gespielt. Manchmal war es mir zu rigide und ich habe gesagt, wir müssen auch was anderes machen, aber der Klaus war da sehr, sehr tough in diesen, also sehr streng in diesen Dingen. Und es hat sich also sehr bewährt. Wir haben tatsächlich andere Organisationen, befassen sich ja hauptsächlich oder fast hauptsächlich dann mit ihrer finanziellen Reproduktion. Dies war bei uns nie ein Thema. Wir haben immer über politische Dinge, über politische Aktionen gesprochen, über Publizistik dann in entsprechender Weise. Ob man es aufrechterhalten kann, weiß man natürlich nicht. Ja, und dann kommt in der, könnt ihr noch zuhören, soll ich noch weiter erzählen oder sollen wir erst eine Pause machen? Dann kommt wieder eine neue große Phase, diese unerhört mobilisierte Friedensbewegung, die natürlich nun schon angereichert ist und nicht nur über Raketen spricht, sondern über Demokratie und alle möglichen Dinge, die, da verselbstständigt sich so eine Fantasie, die etwa sagt, wir können politische Entscheidungen von der Straße her bestimmen. Wir machen so große Demonstrationen im Hofgarten mit ein paar hunderttausend Leuten, was keine Gewerkschaft, keine Partei mehr zustande brachte, brachten wir zustande. Und der Druck wird so stark und die müssen einfach. Wir haben immer davor gewarnt. Ich glaube, ich am allermeisten habe gesagt, hör zu, wir organisieren soziale Lernprozesse, wir machen diese sichtbar als Protestveranstaltung, aber alles andere ist ein großer Irrtum, dass ihr Politik von der Straße entscheiden könnt. Und, aber diese Wunschfantasien und auch diese Euphorie von dieser großen Mobilisierung hatte die Leute doch sehr erfasst und viele hatten große Hoffnungen gesetzt, das geht, das kriegen wir durch. Und dann kam der Bundestagsbeschluss, der sagte, wir stationieren. Und dann brach also ganz viel an Enthusiasmus zusammen und sagten, es geht nicht und die bewegen sich nicht. Und also es war ein wichtiges, also auch was man lernen muss, nicht, dass da auf einmal dann so ein Einbruch erfolgen kann, weil man nicht mehr auf sich selber orientiert, sondern auf außen hin, wie man große Institutionen beeinflussen und dass die viel Sitzfleisch haben, das wissen wir schon vor Kohl. Da braucht man den gar nicht erst dazu. Und dann aber schließt sich nun eine neue Phase an, die, denke ich, ganz wichtig sind. Man sagt, man muss die Widerstandsform qualitativ verändern. Man muss qualitativ andere Widerstandsformen schaffen. Und man sagt, wir müssen eigentlich jetzt Formen von zivilen Ungehorsam einführen. Und dieser zivile Ungehorsam wird dann, also ich nenne das jetzt als so ein Beispiel, sondern an ganz vielen Stellen gemacht, wird am Beispiel Mutlangen dann deutlich. Auf einmal exponieren sich in ungewöhnlicher Form, aber in völlig gewaltfreier Form, exponieren sich Leute aus dem Bereich der Prominenz der Gesellschaft auf einmal und sagen, wir sitzen hier und wir lassen uns verhaften von der Polizei und wir lassen uns von den Gerichten verurteilen. Unser Widerstand geht hier weiter mit der Bereitschaft, auch dann die Gerichte, was dann auch gemacht worden ist, massenhaft, die Gerichte sozusagen als Anklagetribunale gegen die Politik zu verwenden. Wir lassen uns verurteilen, aber daraus machen wir eine eigene Demonstration, was ja auch sehr gut gelungen ist alles. Darüber wird dann berichtet, ständig, es entstehen alles, also Solidarisierung, dass auf einmal, das hat glaube ich die Politik sehr betroffen, auf einmal, als werden in Mutlangen so Tage von bestimmten sozialen Gruppen oder Altersgruppen organisiert, kommen auf einmal lauter alte Leute hin. Es kommt ein ganzes Orchester hin, nicht Musiker, die da spielen und ihren Widerstand zum Ausdruck bringen. Es kommen auch Richter und Staatsanwälte und Juristen, die gemeinsam, unvorstellbar in Deutschland, wo die Juristerei doch staatstragendes Element ist bis dort hinaus, dass die auf einmal dahin gehen in ihren Roben gegen diese Politik demonstrieren. Also es werden, ich kürze das ab, ihr kennt das ja alle und wisst es, es entstehen Formen, ganz andere Formen des Widerstandes, natürlich immer des symbolischen Widerstandes. Es war immer klar, wir können nicht, weil wenn wir alle davor sitzen, deshalb verhindern, dass die mit ihren Lastwagen rein und rausfahren und die Raketen rausfahren. Und natürlich konnten die uns alle da wegscheuchen, wenn sie mit ihren Maschinenpistolen auf uns geschossen hätten. Wahrscheinlich schon vorher, wenn sie einfach auf uns zugefahren wären. Aber dieses ist doch, bringt eine ganz neue Qualität und auch ein Stück neue Kultur. Die ganze Frage ziviler, gewaltfreier Widerstand wird nun auch für die Linke erschlossen. Nicht wie vorher eigentlich immer sagt, irgendwann muss da Power hinter, wird auf einmal für die Linke erschlossen, die begreifen, das ist also mein Argument da in diesem kleinen Aufsatz, Linke und Pazifisten, die begreifen etwas über die Frage der Gewalt, dass man andere Formen finden muss, wenn man Gewalt überwinden will, innergesellschaftlich und vielleicht auch international. Wichtiger Lernprozess, während die pazifistische Seite immer mehr anfängt zu lernen, man muss auch was von Politik, von Analyse, gesellschaftlicher Analyse, das läuft schon eine ganze Weile, die politisiert sich auch in erheblichem Maß, sodass ich denke, dass heute wir eine Situation haben, in der Linke und Pazifisten, natürlich gibt es tausend Schattierungen noch, sich sehr viel näher gekommen sind, als es am Anfang war, wo ich also von diesem Misstrauen, gegenseitigem Misstrauen gesprochen habe, viel größeres Verständnis, meist in den meisten Feldern eine relativ gute Kooperation ist. Wir haben ja gegenwärtig eine Situation, in der diese alten Fraktionskämpfe kaum noch eine Rolle spielen, sondern viele sehr gute Kooperationsmöglichkeiten bestehen, über Differenzen, die natürlich vorhanden sind, hinweg. Das ist also eine große neue Phase. Und dann ist der nächste Sprung, also das Komitee baut seine Argumentation zu Menschenrechten aus, sollte ich vielleicht noch sagen, arbeitet nun wieder ein bisschen ähnlich wie das Sozialistische Büro auf ganz vielen Feldern, also von der Bioethik bis zur Frauenproblematik, bis zur Friedensgeschichte, bis Gefängnisstraße, wir haben sehr viele sehr, glaube ich, wichtige Arbeit zur lebenslangen Freiheitsstrafe gemacht, um klarzumachen, was das bedeutet eigentlich für die Gesellschaft, für den Resozialisationsgedanken und seine Praxis. Also in ganz, ganz, ganz vielen Fällen geben die Jahrbücher heraus, jedes Jahr, die leider eine sehr geringe Auflage haben, aber qualitativ, glaube ich, sehr gut sind. Ich habe ein paar Doppelexemplare, kann ich euch auch was mitgeben. Und sonst müsst ihr, wenn ihr Interesse daran habt, müsst ihr euch die bestellen. Ist nicht, kostet nicht die Welt, 20, 30 Mark. Also so etwas macht dieses Komitee, also mit einer großen Pluralität. Das Komitee ist, sollte ich auch sagen, im Gegensatz zum Ostermarsch, im Gegensatz zum Sozialistischen Büro, kein flächendeckendes, kein System mit regionalen Vertretungen, sondern ist ein, man könnte sagen, Eierkopfversammlung. Also es sind Leute, die Expertise haben auf vielen Gebieten, Juristen, Politologen, Sozialwissenschaftler, Biologen und so weiter. Also auf vielen Fällen Expertise haben. Und die Verbindung zur Basis, also wir sind natürlich immer in Gefahr, Stellvertreterpolitik zu machen, weil das so ein Expertengremium ist, die ist Verbindung zur Basis, die wir haben, ist über unsere Aktion und über einen großen Verteiler für unsere Schrift. Wir haben also einen sehr gepflegten, das ist eine große Arbeit, Verteiler von ungefähr 10.000 Adressen, an die wir unsere Informationen schicken, denen wir dann, du hast gestern unsere kleinen Broschüren, diese, weiß nicht, kennt ihr die alle, diese kleinen Bürgerinformationshefte?
Die werden aber weiter verteilt, also das geht über diese 10.000 hinaus, weil ich immer sowas gekriegt in meinem Postkasten ohne.
Und vielleicht bist du in der Partei drin, aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Das kann ja sein, also das sind Gruppen, das sind Einzelpersonen, die also aktiv irgendwie tätig sind. Dieses Bürgerinformationsblättchensystem bedeutet, dass man selber etwas produziert, was einen gewissen Qualitätsstandard haben muss, was also auch dem allgemeinen Verständnis entspricht, was so geschrieben sein muss, dass die Menschen es auch, die Bürger, normalen Bürger lesen können, verstehen können. Und die wir dann produzieren und zum Selbstkostenpreis den Gruppen anbieten, also über so einen Informationsrundbrief oder einen Extrabrief, wo wir sagen, hört mal zu, jetzt ist hier die und die Problematik ganz wichtig. Also unser größter Erfolg war damals, als die Volkszählung war, haben gesagt, was ist mit der Volkszählung, haben sehr detailliert argumentiert, was es dabei geht und haben die den Gruppen angeboten. Und das hatte, glaube ich, die fantastische Auflage von über 3 Millionen Stück. Die dann die Gruppen kaufen, ist kein, für uns kein Finanzierungsproblem, die Gruppen kaufen das, 100 Stück kosten die dann 25 Mark oder 30 Mark oder irgendwas, also 1000 Stück dann vielleicht 200 Mark, also kein Finanzproblem für die Gruppen vor Ort, die dann aber ein Material haben, das sie selber nie herstellen könnten. Wenn ihr interessiert seid, hole ich nachher mal ein paar verschiedene solche Bürgerinformationen, könnt ihr euch mal ansehen.
Zurück auf die Konstituierung des Komitees. War das eine Kooptation oder habt ihr war das der Klaus Back, du und 2, 3 andere und habt ihr Leute kooptiert oder haben sich da Leute dann gemeldet, nachdem ihr mal den ersten Schritt gemacht habt?
Nein, es war eine Gruppe von Leuten, zum Teil aus den wichtigsten Leuten des sozialistischen Büros, die da dann übergegangen sind. Zu diesem Dings zum Teil Leute, die wir direkt angesprochen haben, zum Teil auch, wir haben Mitglieder und wir haben Fördermitglieder. Wir haben also nur insgesamt, glaube ich, weiß gar nicht genau, vielleicht 150 oder 180 Mitglieder, wir haben über 1000 Fördermitglieder. Also so eine Mischung. Nicht? Und man arbeitet nun so lange in der Szene und da waren Vertrauensverhältnisse und man sagt, du willst da nicht mitarbeiten, könntest doch dieses und jenes Feld dann betreuen. Denn da spielt auch der Wolf-Dieter Narr, den habt ihr gestern erwähnt, eine sehr große Rolle, das ist einer der wichtigsten Personen, das ist so eine Art Allround-Genie und jemand, der alles schreiben kann und über alles schreiben und das noch über Nacht und so. Also jemand, der unerhörte Kapazitäten hat, ein unerhörtes Maß an Bildung. Spielte bei der Gründung, spielt bis heute, ist jetzt der Sprecher. Er war am Anfang der Sprecher des Komitees, dann war ich es lange Zeit und dann habe ich gesagt, nee, sollen jüngere Leute. Und dann war das schwierig, jetzt ist er mit dem Roland Roth zusammen der Sprecher.
Und das Komitee ist als Verein strukturiert?
Oder? Das ist eingetragen, musste man hier machen, um Gemeinnützigkeit zu bekommen, um die Spenden dann, also dafür die Spendenbescheinigung ausstellen zu können. Das ist ja für die Leute sehr wichtig, weil sie dann von der Steuer absetzen können. Ja, also das ist die Struktur des Komitees und nun wollte ich eigentlich, hatte den Sprung gemacht zu diesem zivilen Ungehorsam und seinen Formen und dann ist eigentlich die wieder für Friedensbewegung, die dann rapide abflacht, in einer Situation, in der Militär dann, sagen wir mal, zweite Hälfte der 80er Jahre mehr und mehr diskreditiert wird, weil alle fragen, wozu brauchen wir Militär, wenn die Sowjetunion aufhört zu existieren. Die Akzeptanzkrise in der Bundeswehr kommt auf, und zwar massiv. Ich bin bei denen eingeladen worden, habe da mit Generalen und Obristen diskutiert. Na, die saßen da wie die hilflosen Frösche und haben dann, muss man sagen, fabelhafte Strategie entwickelt und sind ja heute voll im Comeback. Aber damals war das so eine Situation, wir waren wirklich große Frage, wozu sind wir noch da? Und die Bevölkerung fragte das auch. Alle sprachen von der Friedensdividende. Und in dieser Situation waren die sozialen Bewegungen fast bewegungslos. Also militärisch, die sagten die Menschen, was, wir werden nicht mehr bedroht, dass die Friedensdividende kommt. Was, das sind jetzt nicht mehr unsere Prioritäten, lasst uns doch nach diesen Kämpfen mal ausruhen. Oder bei der Ökologie gibt es große Probleme oder bei der Frauenfrage oder ich weiß nicht wo. Wir orientieren uns um. Also ich hatte ja diesen Konzentrationsprozess am Ende der 70er Jahre auf die Friedensbewegung erwähnt vorhin. Jetzt passiert genau das Entgegengesetzte. In einer Zeit, die strategisch so günstig und politisch auch was durchzusetzen, kriegst du keine Massenmobilisierung mehr zustande. Taucht die Frage auf, und das ist dann jetzt der Abschnitt, der in die Gegenwart überführt, taucht die Frage auf, wie kann Friedensbewegung nun unter den jetzt gegebenen Bedingungen beitragen zu positiven Frieden, also zur Gestaltung von Gesellschaften, dass diese sich friedlicher nach innen und außen verhalten. Das ist also die Frage, die zunächst mal im Vordergrund steht, also der Begriff positiver Frieden wird diskutiert, neue Rolle der Friedensbewegung. Und das geht dann über in die Frage, die dann mit dem Golfkrieg, der sehr schnell dann erfolgt, auftaucht, wo man sieht, aha, alles stimmt nicht, das Ende der Geschichte stimmt nicht, die Friedensdividende stimmt nicht. Wir haben ja nach wie vor nun ein doch globales Militärsystem, was unipolar ist. Findet da darin längere Abhandlung von mir zu dieser Grundkonstellation, die wir heute haben. Und wie kann zivile Konfliktbearbeitung entfaltet werden? Dem liegt die These zugrunde, dass die Menschen auf Militärsysteme nur verzichten werden, wenn eine glaubhafte Alternative vorhanden ist. Was können wir eigentlich anbieten? Die Formel, die Waffen nieder alleine, also Abrüstung, reicht nicht aus. Wir brauchen das andere. Wir lösen Konflikte. Wir können Konflikte präventiv behandeln. Wir können sie deeskalierend behandeln. Wir können sie nachsorgen behandeln. Wir können ganz andere Formen, um mit Konflikten, die es immer geben wird, umzugehen, schaffen. Und das ist eigentlich die Phase, in der wir heute leben. Friedensbewegung hat zwei große Ziele. Einmal die Kritik des militärischen Konfliktaustrages, nach wie vor, denn qualitatives Aufrüsten geht alles weiter. Neues globales Militärsystem wird aufgebaut. Darüber äußere ich mich jetzt nicht. Das ist das eine Ziel, die Kritik aufrechtzuerhalten, das darf überhaupt nicht gering geschätzt werden. Also Landminenverbot ist ja jetzt eines, wo sogar relativ erfolgreich gearbeitet worden ist. Viele andere, wir haben jetzt gerade die Eurofighter, gerade ist, ach das ist auch für Publikationen Sachen eine interessante Sache, hole ich gleich. Ist hier jetzt im Augenblick so ein aktuelles Thema. Und dann auf der anderen Seite aber die Frage, zivile Konfliktbearbeitungsmöglichkeiten aufbauen. Was ist das eigentlich, das erzähle ich jetzt nicht hier, was ist das eigentlich, was für Ansätze können wir in den sozialen Bewegungen finden, welche anderen Akteure müssen mit einbezogen werden, Frage nach einem zivilen Friedensdienst, könnte sowas aufgebaut werden, da werden jetzt ja praktische Experimente gemacht, die ersten Leute werden ausgebildet und werden dann in Bosnien oder Kroatien, Serbien eingesetzt werden. Also lauter solche Fragen, das ist das große zweite Standbein der Diskussion und der Praxis dieser Arbeit. Alles dies bedeutet nicht, und ich glaube, die Friedensbewegung ist da auf einem sehr hohen Niveau, also auch in der Expertise, in der Kenntnis, in der Diskussion, es gelingt für die zweite Phase, Frage zivile Konfliktbearbeitung, Friedensforschung ein Stück zu mobilisieren. Friedensforschung ist ja nicht immer progressiv gewesen, ist ja lange Zeit Politikberatung eher im konservativen Sinne gewesen. Nicht die ganze Rüstungskontrolldiskussion, die geführt worden ist. Aber es gelingt so ein Stück Friedensforschung damit einzubeziehen, sodass sich das Ganze auf einem doch relativ hohen Niveau auch bewegt. und natürlich eine große Anstrengung ist. Im Augenblick läuft gerade eine Debatte darüber, ob solche Bemühungen staatlich zum Teil finanziert werden dürfen oder nicht. Frage abhängig von staatlichen Finanzen. Dagegen natürlich müssen wir die Politik verändern, damit sie öffentliche Mittel für solche Zwecke zur Verfügung steht. Also zwei Positionen, die sich irgendwann wo in der Mitte treffen müssen. Wahrscheinlich in dem Sinne öffentliche Mittel dafür einsetzen, aber sie so konstruieren, die Verwendung so konstruieren, dass sie nicht dazu führen, dass dann solche Mittel eigentlich als Unterstützung für Militärpolitik missbraucht werden. Also sozusagen, ich habe neulich in Berlin mit so einem General diskutiert und da wurde es dann so ganz deutlich, eigentlich passt das doch prima zusammen, wir können so viele Dinge nicht, die in Bosnien jetzt gemacht werden sollten, da brauchten wir euch und wir sind die militärische Seite und ihr die zivile, das ist ein prima Kooperationsprojekt. Wenn du dich darauf einlässt, bist du natürlich der Logik des Militärs ausgeliefert, wo am Ende dann immer der große Knüppel steht, wie willst du dann vorher gleichberechtigt mit anderen Leuten verhandeln, die wissen, wenn ich nicht deren Anweisung folge, dann kriege ich es tatsächlich mit dem großen Knüppel auf den Kopf gedroschen. Naja, soweit vielleicht diese Übersicht. Ich wollte vorhin noch was erzählen, das ist mir lustig, dieses Problem mit der Sozialdemokratie. In der späteren Phase, in den 80er Jahren, hatten wir immer das Problem, wir hatten in diesen dann geschaffenen zentralen Gremien, wir hatten so einen ersten Frühstückskomitee für Friedensbewegung, Koordination, und aus dem entwickelte sich so wie ein zentraler Koordinationsausschuss der Friedensbewegung. Und da hatten wir dann Fraktionen, mal ganz vergröbert, einmal die sowjetisch orientierte, damals war ja Sowjetunion noch da, dann die sozialdemokratisch orientierte, und die beiden hatten eine große Übereinstimmung, dass sie im Grunde genommen sich auf Rüstungskontrollpolitik einlassen wollten. Das heißt, keine Abrüstung dafür eintreten, sondern über Rüstungskontrollverfahren im Grunde genommen Begleiterscheinungen der Aufrüstung sind. Nicht also was ganz anderes. Und dazwischen war dann immer diese unabhängige Gruppe der sozialen Bewegungen, ganz unterschiedlich, Komitee, Humanistische Union, Gustav Heinemann Stiftung, Pax Christi, alle möglichen christlichen Zusammenhänge, natürlich rein pazifistische. Und die anderen waren ja organisatorisch und mit ihren Bedingungen viel stärker als wir und versuchten dann immer sowas durchzupushen, jeweils einmal unter Ostperspektive, einmal unter West, aber da konnten die sich dann verständigen über die Rüstungskontrolle. Und das wollten wir natürlich nicht. Und die DKP-Seite war ganz scharf darauf, endlich war ihr strategisches Ziel, ein kooperatives Verhältnis zur Sozialdemokratie zu kommen. Und dann haben wir immer so ein schönes Spiel gemacht, also ein richtig schönes taktisches Spiel, haben gesagt, das ist ja großartig. Wir haben so einen Mittelblock, also diesen Mittelblock der Unabhängigen gegründet, haben gesagt, ja, wenn ihr das wollt und wenn ihr so dann bei Demonstrationen, bei Rednern und so weiter in der Weise auftreten wollt, dann ziehen wir uns zurück. Das können wir nicht mitmachen. Und dann war klar für alle Eingeweihten, dass dann die SPD-Leute auch nicht mehr konnten, weil alleine mit den Kommunisten da zusammen zu sein, war natürlich für sie verheerend gewesen. Also, und dann mussten die, und die Kommunisten wussten das natürlich auch ganz genau, wenn wir weg sind, dann würden sich die SPD und dann würden sie alleine dastehen und dann konnten sie überhaupt nichts mehr machen. Und dann haben wir mal dieses schöne Spiel gespielt und dann haben wir sie wieder so zurückgeholt, wobei dann Rüstungskontrollpolitik natürlich im positiven Sinne mit aufgegriffen wurde, aber dann doch eben die Abrüstungsposition mit eingebracht worden. Also es war so eine mehr taktische Situation, die man dann mit unterschiedlichen Kräften in so einer sozialen Bewegung umgehen konnte. Das war ein großes Gaudi eigentlich. War mal ganz schlimm natürlich. Man ganz erregte die Debatten und all der Rhetorik. Als dann die Sowjetunion zusammenbrach, wurde alles viel einfacher, weil dann der ganze Großteil des KP-Bereichs, die ja durch ihre Disziplin nur zusammengehalten hat, zum großen Teil gegen besseres Wissen der Akteure, also der Personen vor Ort, brach das alles zusammen und es spielte keine Rolle mehr. Die kommunistische Seite war natürlich unheimlich bedeutsam, weil die dieses große Organisationspotenzial hatten. Was sie auch immer einsetzten, um Politik zu machen. Wir können es machen, wir können sowas organisatorisch bewältigen. Wenn wir nicht dabei, wenn die sich zurückzogen, dann war immer die Frage, wer kann es organisatorisch schaffen? Möglicherweise auch finanziell. Und die hatten dann, das war das Schöne bei denen, die hatten so eine Vertragstreue. Also wenn ich irgendwo mitten im Ruhrgebiet war und eine Rede gehalten habe und wusste genau, denen gefällt das, den DKP-Leuten gefällt die überhaupt nicht. Aber es war vereinbart und wenn dann meine, oder anderen Gruppen gefällt das nicht, aber wenn dann meine Ordner aus diesem Bereich da standen, dann standen die Partei auf, so sicher wie, da konntest du dich also ganz sicher fühlen, da passierte nichts.
Grundwerte dieser Gesellschaft auch, also nicht, also um zusammen zu halten und eben versprochene Dinge auch einzuhalten, klar zu bleiben, all solche Sachen, das war Verantwortung zu übernehmen.
Naja, Verantwortung übernehmen, eigentlich Parteigehorsam zu leisten, das war der Grundwert. Verantwortung übernehmen, das Verantwortung für Ausführung von Parteiaufträgen. Und die Leute haben zum Teil sehr, sehr gelitten, das war eine zum Teil sehr engagierte, zum Teil sehr, nicht nur Opportunisten, zum Teil sehr kenntnisreiche Leute. Also die sind zum Teil natürlich in diesen Rollen der Unterordnung unter die Partei, sind die auch innerlich zerbrochen. Alkoholiker geworden, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben und so. Auf der anderen Seite ihre ganze soziale Einbindung über die Partei und ihre Organisationen erfolgte. Also wer da rausging, verlor sein ganzes soziales Umfeld. Ja, so, ich höre erstmal auf. Ja, 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 ja. Nicht nur eine Pause. Der im Jahr an Stellungnahmen herausgegeben hat. Ich gucke mal vorne nach. Das ist also hier Dokumente für ein Jahr. Das sind Seite 321 bis 441. Ja, also 120 Seiten an Stellungnahmen, Briefen, Wichtchen. Dingen, nicht Ereignissen, nicht ein Ereignis, Geschichte, sodass auch jeder, der dazukommt, sagt, hier, was haben denn die Kerle oder die Frauen, was haben...
Das ist jedes Jahr so dick?
Das ist jedes Jahr so dick, ja.
Moll, moll, ja? Doch, doch.
Von 91, 92, so dick gewesen. Und von 95, 96, genau.
Ja. Das ist ja eine Riesenarbeit.
Das ist eine Riesenarbeit.
Wer macht denn das alles?
Das ist eine eigene Redaktion, das ist der Roland Roth, der Wolf-Dieter Narr.
Du?
Nee, ich bin nicht in der Redaktion.
Ja, aber die Beiträge.
Ja, Beiträge ist was anderes. Beiträge, je nachdem. Ja. Wo Schwerpunkte sind, wer vorne in den Monatskalender, wir haben immer vorne für alle 12 Monate besondere Ereignisse in dem jeweiligen Monat, die dann kommentiert werden, dargestellt werden. Und dann haben wir eben die Dokumentation unserer eigenen Aktivitäten. Das war ja deine Frage, wie werden die Mitglieder informiert? Ja, ich glaube, das sind die Wege, die wir da haben.
Also wenn wir jetzt da eure Aktivitäten, also müssen wir da im Kontakt bleiben, dann werden wir jetzt Mitglied und dann kriegt man diese Sachen dann.
Ja, oder man kann auch, da diese Information, da habe ich, glaube ich, vielleicht eben was Falsches gesagt, weiß ich nicht genau, die gehen an unseren gesamten Adressenverteiler, also an diese 10.000 Adressen, diese hier. Ja. Das können wir natürlich nicht 10.000 ja, verschicken, die anderen Sachen in der Regel nicht. Allerdings, wenn wir ein neues hier herausbringen, ein neues solches anbieten, dann bieten wir es auch an den großen Verteiler von diesen 10.000 Leuten an. Aber wir sagen, hier bitte, da ist das jetzt, wollt ihr das kaufen? Dann kommen von denen, die entscheiden sich dann, können es dann schon lesen. und können es dann kaufen.
War das auch die anderen 10.000 wieder?
Diese Sachen, ja, gehen dahin, weil die Leute sollen sich's ansehen, sollen sagen, interessiert mich nicht, gebe es weiter an andere oder bestelle selbst, sage, gut, kauf mir 100 Stück, 25 Mark oder so, das ist ja kein großes.
Ich schieße jetzt auch ins Ausland, weil ich habe das so mitbekommen, obwohl ich in einer Verteidigung
bin. Ich weiß nicht, warum da sollte da irgendwie ein, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass da eine Ausnahme gemacht werden. Das weiß ich nicht. Hast du diese kleinen Dinger hier nie bekommen?
Nee, ich habe immer so eine Information.
Diese hier. Bist du eigentlich?
Also im letzten Jahr, als wir uns bei der Kommunalverschiffung getroffen haben, da hast du die Reste aufgenommen.
Ach so, jetzt weiß ich gar nicht, ob wir seit der Zeit noch was rausgebracht haben. Ich glaube nicht. Ich glaube, das letzte ist meine Türkei-Kurden-Geschichte und die war schon vorher. Das war schon vorher. Wir haben jetzt keinen so aktuell. Du kannst nicht wegen irgendeiner Kleinigkeit, die gleich vorbei ist, kannst du sowas nicht machen, weil dann die Gruppen nicht motiviert sind, daraus eine Kampagne zu machen. Es muss etwas sein, was ein bisschen länger ist. Höchstens, aber auch das ist vielleicht früher rausgekommen, diese freie Heide-Geschichte. Aber die ist na, vielleicht auch später
gewesen. Die waren noch zu Besuch im letzten Jahr.
Ja, aber das hatten wir längst vorher gemacht.
Also war es doch 96.
Ach, dann. Ja, dann war es aber wahrscheinlich früher.
Das war
aber wie ist das zum Beispiel gerade beim Balkaneinsatz der Bundeswehr? Da habt ihr doch dieses, da habt ihr eigentlich, das ist von euch hergekommen, das Lancieren der grundsätzlichen Diskussion. Oder wie, ist das, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Es gab das, die Gedankenspielerei von Volker Rühe, dem Verteidigungsminister und anderen, dass man da vielleicht einen humanitären Einsatz machen müsste. Und wie ist das chronologisch dann gegangen? Weil es gab dann doch eine sehr massive Diskussion in Deutschland in dem Zusammenhang.
Naja, also zunächst einmal ist ja, bricht dieser Krieg aus und die europäischen Staaten, USA und so weiter, mischen sich irgendwie ein. Und die erste Aktion der Friedensbewegung, nicht Komitee, aber Komitee hat es für Deutschland dann maßgeblich organisiert, war diese Friedenskarawane der Helsinki Citizens Assembly im September 91. September 91. Wie bitte? Wohin?
Nach Jugoslawien.
Die ging durch fast alle Länder des ehemaligen Jugoslawien. Die begann in Triest und ging durch Kroatien, über Ungarn, dann zurück nach Serbien. Man musste diese Kampfbereiche umfahren, dann nach Serbien. Ach, nach Tuzla, das hatte ich nicht verstanden. Nee, in Tuzla war die. Vielleicht eine Delegation.
Das war eine andere, das war, ging von Italien aus.
Also. Ja, das waren nicht die späteren, die so ganz kurz waren und bloß nach Sarajevo wollten oder sowas. Das waren andere Unternehmen. Das war am Anfang etwas, wo wir noch mit allen Ministern, also oder mit Ministern, Ministerpräsidenten der Länder gesprochen haben, mit Gewerkschaften, also wo natürlich keiner von uns sich vorstellen hatte, was da sich entwickeln würde. Für alle unvorstellbar. Und dann hat sich das so weiterentwickelt, dass relativ bald, also dann hatte ich noch Anfang 92 in Sarajevo eine internationale Konferenz mit organisiert, mit Leuten aus Sarajevo zusammen, gegen den zu erwartenden Krieg. Aber das hat natürlich, das war, wie sie nachher herausstellt, also.
Wann war das?
Das war im 92 im Februar. Februar oder was, März? Nee, Ende Februar, ne? Ende Februar, ja. Und dann im März ging, ein paar Tage danach ging die Schießerei los. Das hat also da nichts mehr daran ändern können. Und wir hatten schon bei der Friedenskarawane, hatte ich immer den Klaus Fack gefragt, der hat gesagt, sag mal, warum trägst du dauernd diesen Rucksack da mit dir rum? Ja, und dann hat er so verschmitzt gegrinst und hat ihn aufgemacht, dann war der Rucksack voller Geld. Er hatte immer diesen Rucksack, damit er nicht geklaut habe, voller Geld bei sich. Und wir haben dann so antimilitaristische Ansätze kennengelernt und haben mit denen gesprochen. Und wenn wir den Eindruck hatten, dass es, die könnten eine ganz vernünftige Arbeit machen, dann haben wir uns mit denen darüber unterhalten, was braucht ihr, also um Schreibmaschine, Telefon, Faxgerät, weiß ich was, Papier zu kaufen und sowas. Und haben gesagt, hier, Rucksack auf, jetzt kriegt er 1000 Mark oder irgend sowas, nicht? Das war der Anfang eigentlich unserer Hilfe die, oder unserer Unterstützung dieser Gruppen. Wir haben versucht, Stellvertreterpolitik da zu vermeiden. Und daraus ist dann geworden so eine Arbeitsteilung zwischen dem Klaus und mir im Wesentlichen. Klaus hat die ganze Hilfsarbeit da unten gemacht. Und ich habe eigentlich hier diese hunderte von Vorträgen gehalten, Artikel geschrieben, Aufrufe geschrieben, all das Zeug, also solche Broschüren gemacht und dergleichen. Und der Klaus ist dann, glaube ich, bis heute, was war das, 75 Mal oder 95 Mal da gewesen und ist immer rumgereist, hat immer mit den Gruppen gesprochen, hat dann auch eine große humanitäre Hilfe im medizinischen Bereich gemacht und zwar, kannst ja nicht einfach die Medikamente irgendwo abgeben, dann wurden die auf dem Schwarzen, landeten die auf dem schwarzen Markt. Du musstest also mit deutschen Ärzten sind wir da hingefahren, wieder aus unserem Bereich, Leute, die da engagiert waren, in die Krankenhäuser, genaue Fachgespräche mit den medizinischen Leuten geführt, gesagt, was braucht ihr und wir bringen euch das Zeug hier ins Krankenhaus und geben euch das. Wir machen gleichzeitig noch eine medizinische Beratung dazu. Und da haben wir also alles dies zusammen und dann haben wir jetzt zum Schluss diese Kinderfreizeiten organisiert, also die im dritten Jahr jetzt aus Flüchtlingslagern Kinder rauszuholen, haben hier in der Bundesrepublik gesagt, ihr könnt Patenschaften übernehmen, haben natürlich das ein bisschen geschildert, muss man machen, den Leuten hier über unseren Verteiler und haben dann doch, ich weiß nicht, wie viel in den drei Jahren, glaube ich, 7.600.
Also fing an mit 1.500 und dann 2.000 und dann 3.000.
Ungefähr.
Kinder für 14 Tage.
Ja, dann das mit denen so Patenschaften gemacht, dass die an die Adria fahren konnten, also von uns dann organisiert mit Betreuern aus Kroatien, Serbien, also aus den jeweiligen Ländern. Und die haben da 14 Tage verbracht und das war für die natürlich fabelhaft, aus diesem ganzen Elend rauszukommen und was anderes überhaupt mal denken zu können.
Und die Kinder waren eben gemischt aus den jeweiligen Ethnien.
Die waren...
Das war eigentlich das Wichtige, wie du es ausgestellt hast.
Ja.
Dass die als Kinder wenigstens wieder lernten, dass man über die Grenzen miteinander spielen kann und Freunde gewinnen kann. Das hat wohl ganz gut geklappt. Ne?
Ja, was sehr schwierig war.
Die Betreuer haben es auch kapiert irgendwie. Die Betreuer waren dann auch Muslims und Serben und...
Was auch sehr schwierig war und was nicht zu Anfang geklappt hat, aber jetzt beim dritten Mal ist es wohl an vielen Stellen gegangen, denn manche Stellen ist gar nicht gehen. Auch die Eltern zum Teil sind dann das so eine Verfeindung, sie sagen, was da kommen von den anderen Ethnien Kinder, dann kannst du da nie mitgehen. Also auch sowas hat es immer gegeben. So.
Und bei dieser, wo ich dann trotzdem noch mal auf diese Broschüre zurück, die ist ja dann in einer relativ großen Auflage verteilt worden.
Ja.
Und das hat dann eine Eigendynamik gegeben, dass aufgrund der 10.000 Leute, die das erhalten haben, dass die das dann bestellt haben, ist es zum...
Wir wollen mal sehen, ob das hier vorne drin ist, erkennbar. Da steht also drin im Impressum, bitte lesen, weiter verteilen, handeln. Preis 50 Exemplare 25 Mark, 100 Exemplare 40, je weitere 100 Exemplare 25 Mark. Also so ein gestaffelter Preis und die Leute bestellen dann und zwar müssen die, hier steht es gar nicht drin, aber normalerweise sollte es drin schicken, doch hier nur gegen Vorauszahlung und Verrechnung schicken, die bestellen über ihre Bezahlung. Nicht, dass wir erst da irgendeiner sagt, schickt mal 1000 Stück, wir schreiben eine Rechnung, wir kriegen das Geld nicht und laufen dann hinterher, sondern ganz strikt, nur wer überweist, Verrechnungscheck schickt, das ist am bequemsten, darauf schreibt Gruppe so und so, 50 Stück, hier entsprechend 25 Mark. Eingetütet, keine sonstigen bürokratischen Schwierigkeiten, wird versandt. Und das wird in großem Maße gemacht. Und ich habe ja gesagt, also bei manchen Sachen geht es bis zu Auflagen von, ich glaube, bei Volkszählung über 3 Millionen, bei Jugoslawien, wenn ich mich recht erinnere, auch über 2 Millionen. Mhm. Natürlich bei meinen Kurden und Türken Problem, da ist die kümmerliche Auflage 30.000 Stück nicht. Und dann weißt du nicht, kannst du noch eine Neuauflage machen. Es lohnt sich dann erst, wenn du, ich weiß nicht was, 10.000, 20.000 Stück machst, weil sonst zu teuer wird. Und du musst natürlich neben die Themen nehmen, die innen sind. Also Somalia zum Beispiel hat damals die Leute bewegt. Wenn du das dann schnell anschreibst, also ich habe oft hier Nacht über gesessen und dann so ein Ding geschrieben und dann den nächsten dann Tag haben es die anderen...
Das Info
was?
Bekannt gemacht.
Über Info auch bekannt gemacht, aber der Info... Meist wurden die auch dann nochmal direkt bekannt gemacht. Warte mal, das hatte ich jetzt hier.
Ihr habt dann
über einen Golfkrieg haben das auch gemacht und so. Und wir produzieren das dann alles selber, also mit einer Druckerei, mit der wir lange zusammenarbeiten, sodass wir sowas auch innerhalb mit Korrektur lesen und allem drum, also mit Schreiben, Satz, Korrektur lesen, Layout, Druckerei fertig, in einer Woche so ein Ding machen können.
Das ist natürlich gut.
Da kannst du nicht sagen, sie kommen damit nach 3 Monaten raus. Von Somalia sind dann alle schon zurück. Dann bestellt keiner mehr. Das ist natürlich so ein bisschen Voraussetzung. Mhm. Ja, soweit also hier über unsere...
Der Kreis hat sich der im Verlauf der Jahre ständig erneuert? Oder ist der Kreis von diesen Leuten, die im Komitee mitmachen, eigentlich konstant? Oder ist da eine Überalterung feststellbar?
Das ist ein deutliches Problem. Ich hatte ja gesagt, es ist eine eher kleine Gruppe meist also hohen Fachkenntnissen. Und da wirkt sich dieser Mechanismus aus, wenn man schnell etwas machen will, wer kann schnell und zuverlässig und gut was arbeiten? Aha, von dem wissen wir das. Also wird der und der und der gefragt. Wir haben, um ein Flugblatt über Somalia zu schreiben oder über Asylrecht oder über Gorleben, wir machen ja diese Demonstrationsbeobachtung vom Komitee aus, um die Polizei einzuschüchtern. Die wissen nicht, wo die Beobachter sind und berichten dann, unsere Berichte haben einen relativ hohen Stellenwert dann auch für Gerichte.
Ja, auch in der Rundschau.
In der Rundschau oder auch bei Gerichten dann mitverwendet.
Das heißt was? Das heißt, wenn die Kundgebungen bei Gorleben sind, dann?
Ja, wird zum Beispiel bei den Castortransporten. Mhm. Das Komitee Demonstrationsbeobachtung gemacht. Mit weiß nicht wie vielen Dutzend Leuten da gewesen und haben einfach nur gesehen, was passiert da. Haben sich Notizen gemacht und geben dann relativ schnell einen Bericht darüber hinaus raus. Das machen wir seit vielen, können wir sagen, Jahrzehnten fast.
Das ist wirklich eine gute Gegenöffentlichkeit.
Ja, sodass nicht einfach den Presseleuten, die meist nichts wissen, und den Polizeileuten, die hemmungslos lügen und die Politiker auch, wir dann sagen können, nein, Entschuldigung mal, wir renommierten Leute sagen euch, so und so ist es gewesen, dass uns das passiert, die Zeugen können wir dafür angeben. Weiß noch, bei Brockdorf damals waren ja wilde Schlachten so, war das natürlich ganz toll, wenn dann auf einmal so eine Stellungnahme reinkam. Da die Polizisten nicht wussten, wo sind die eigentlich, die Kerle, waren wir, auch wenn wir nur wenige waren, in deren Fantasie überall präsent. Was übrigens bei Brockdorf noch sehr witzig war, weil wir da noch jemanden hatten, der selbst in dieser Einsatzzentrale war und die beobachtet hat.
Was, ihr wart selbst in der Einsatzzentrale?
Ja, ja.
Also, aber offiziell, nicht heimlich?
Nein, nicht offiziell, über einen Journalisten, über irgendjemand, der einen Journalistenausweis hatte und auf die Weise da reingekommen ist.
Doch, das ist also die Castor-Gegner wussten das sehr zu schätzen, diese Anwesenheit. Obwohl es auch sie dadurch natürlich auch
etwas zurückhaltender
wäre. Aber ich möchte doch jetzt nochmals auf die Frage zurückkommen, wegen der altersmäßigen Zusammensetzung und der Entwicklung. Also gibt es da die junge Generation, die da nachkommt, oder ist es eine
das ist für
ein Kreis der 10.000 direkten...
Also die Hauptakteure im Komitee, da ist nicht im Sinne einer nun Ausweitung und also großen Verjüngung immer wieder der Fall, sondern das ist, denke ich, schon ein Problem, dass diese Gruppe von Profimackern, könnte man sagen, dass die doch ziemlich unter sich bleiben. Und was wir auch erlebt haben, dass Leute, jüngere Leute, die da hinkommen, große Schwierigkeiten damit haben, weil sie sagen, Mensch, da geht die Verständigung so schnell, die Leute kennen sich alle, da ist so viel, wir resignieren einfach, das können wir nicht, wir kommen in eine Zuschauerrolle hinein. Und das ist ein richtiges dickes Problem, auf der einen Seite effizient zu arbeiten, gleichzeitig aber nicht eine breite Diskussionskultur zu haben, die es anderen leicht ermöglicht, dann einzusteigen. Großes, großes Problem.
Die Frage, ob das auch gewollt ist, also was, man kann ja auch sagen, das ist in Ordnung so.
Nö, das, glaube ich, empfindet niemand von uns so. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn du eben alle diese Dinge hier machen willst, man nimmt euch mal so eine medizinische Geschichte vor, das ist damals ein großer Kongress gewesen, aber alles auf einem hohen Niveau von, von Profileuten, du kannst nicht einfach sagen, jetzt mache ich das zu einer nachholenden Lehrveranstaltung für Leute, die keine Ahnung davon haben.